So, wir haben Mo gebeten, auch 8 Fakten über sich, ja, für uns, Moment nochmal. So, wir haben Jura. Oh Gott! Queer gelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jura.
Hallo zusammen. Bei uns zu Gast ist Autorin und Illustratorin Mo Kast und dies ist der 2. Teil unseres Interviews mit ihr. Wir haben Mo gebeten, uns ja, sich 8 Fakten zu überlegen über sich, die nicht nur mit ihrem Schreiben, Illustrieren zusammenhängen müssen, sondern auch einfach ja, etwas über sich selbst aus dem Leben, auch so ja, unbedeutend, wie es vielleicht scheinen mag. Und ja, ich würde sagen, Mo, du darfst loslegen mit deinem ersten Fakt.
Mein erster Fakt ist, mein Mann sammelt seit einigen Jahren Zitate von mir. Und die schreibt er dann in sein Doku-Wiki und hält sie mir dann immer wieder mal vor, wenn er sie passend findet. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar nennen.
Oh ja, sehr gern.
Also, ich habe auf jeden Fall mal gesagt, ich bin zu 62% zahm. Dann, das hatte mir als Spruch auf dem T-Shirt gedruckt, so weit, so not so good. Das ist ein sehr beliebter Spruch bei uns. Ich habe auch mal, als ich 29 war, etwas über das Älterwerden gesagt, nämlich, älter sein als 30 ist wie nach 1 Uhr Fernsehen. Da kommt sowieso nichts mehr. Zum Lesen habe ich auch mal was gesagt. Das längste, was ich angenehm zu lesen finde, sind 600 bis 700 Wörter. Was nicht stimmt, ich wollte Seiten sagen, aber ich habe Wörter gesagt. Dann auch etwas, was ich häufiger zu hören bekomme, ist, ich habe mal gesagt, ich habe Schwache. Da ging es mir sehr schlecht und ich habe gesagt, ich habe Schwache. Und das ist auch jetzt ein geflügeltes Wort bei uns. Und letztens habe ich meiner Tochter erklärt, Monstermama sein ist anstrengend, ich spreche aus Erfahrung. Weil unsere Tochter hat ein Monster, die Lana, und die schiebt es jetzt immer mit dem Kinderwagen durch die Gegend. Und sie ist dann manchmal so, muss ich die jetzt immer noch schieben? Ich so, ja, du bist eine Monstermama. Und dann habe ich auch mal gesagt, ich würde Geld dafür zahlen, um nicht mit Menschen interagieren zu müssen. Das klingt ziemlich gemein, ist auch so gemeint. Ich finde Menschen manchmal etwas anstrengend. Deswegen, ich wäre durchaus bereit, für mein Marketing mehr Geld auszugeben, wenn ich dafür weniger mit Menschen reden müsste. Aber so ein bisschen sind Menschen auch okay. Also so heute hier finde ich das ziemlich nett, das mache ich ganz gerne.
Das ist schön, dass du uns erträgst.
Gerade so. Und scheinbar finde ich es unnatürlich, wenn meine Füße den Boden berühren. Also, ja, das sind alles Dinge, die ich gesagt habe und zu denen ich stehen muss. Jedes Jahr, jeden Tag.
Dein Mann ist mir sehr sympathisch.
Ja, mir auch, das ist ganz okay.
Wie läuft das denn ab? Rennt ihr die ganze Zeit mit so einem Diktiergerät rum? Oder ist es so, oh mein Gott, du hast gerade was Geiles, Witziges gesagt, das muss ich mir notieren? Also, ich meine, sowas ist ja meistens situationsabhängig irgendwie. Ich glaube, ich würde gar nicht so schnell reagieren, so, oh mein Gott, du hast gerade was Witziges irgendwie gesagt, es ist schon wieder weg.
Also, er hat ein sehr gutes Gedächtnis. Und er hat manchmal notiert das, also häufig notiert das, wenn ich es nicht merke. Und er hat das, kann es im Handy eintippen. Er hat was, das nennt sich DokuWiki, das ist, da schreibt er sich alles Mögliche rein. Er hat einfach eins speziell für mich, wo er Zitate reinschreibt, sogar mit Datum, weil ich das gesagt habe. Und das macht er halt einfach so nebenher. Also er muss sich, glaube ich, auch nicht lange merken, weil das Handy ist ja schnell zur Hand. Und überrascht mich dann immer wieder mal, was er sich da so notiert hat. Und es ist aber auch sehr lustig. Also vor allem hat alles so ein bisschen so eine Geschichte. Und da kann man halt auch zusammen drüber lachen, das ist ganz schön. Und ich mag die Zitate-Liste, auch wenn ich nicht immer gut wegkomme. aber es hält mich auch auf dem Boden, auch wenn meine Füße dort nicht sein wollen. Und es ist sehr schön, also finde ich sehr putzig von ihm. Er ist auch sonst sehr aufmerksam, das ist sehr gut, weil ich mache ganz schreckliche Geschenke und er ganz tolle, weil er sich merkt, was ich mir wünsche und ich mir sowas nicht merken kann, was er braucht. Und ja.
Und wie oft hält er dir deine Zitate vor? Einmal täglich oder zweimal wöchentlich?
Situationsabhängig, aber einmal täglich in der Regel schon, ja. Also es ist ja nicht immer böse gemeint, deswegen ist das schon okay. Es bringt mich auch in der Regel zum Lachen. Aber zum Beispiel, ich habe schwache hören wir so häufig, wenn ich irgendwie einfach fertig bin, guckt er mich so an, so, ha, du hast wieder schwache, ha? Und ich so, ah, schon. Es klingt ein bisschen banal, aber es ist eigentlich ganz süß. Und ja, das ist auf jeden Fall immer wieder für den Lacher gut und das finde ich ganz schön.
Also ich finde, das war ein super Einstieg in deine Fakten. Also herrlich.
Ja, auch, das war mein bester Fakt, deswegen ist es auch der erste Fakt.
Okay, dann wollen wir mal hören, was der zweite schon nicht mehr so coole Fakt ist.
Ja, also ich denke in Bildern und ich habe keinen inneren Monolog. Also ich habe es vorher mal angedeutet, dass ich sehr visuell geprägt bin und in meinem Kopf ist absolute Stille. Also ich sehe wirklich Bilder und auch all meine Gedanken sind in Bildern und ich habe aber keine Stimme. Und das irritiert einige Leute sehr, weil man nicht weiß, dass andere Leute anders denken als man selbst.
Ich muss zugeben, in Bildern ist es wahrscheinlich sehr ruhig im Kopf. Also ist wahrscheinlich auch angenehm.
Ja, also ich werde nicht von lauten Geräuschen abgelenkt. Also ich kann, deswegen kann ich auch fast überall schreiben, weil, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwie Baulärm ist oder Musik oder Fernsehen, das ist mir alles egal, das blende ich einfach aus. Das ist so, nehme ich nicht wahr, wenn ich es nicht wahrnehmen möchte. Also ich bin überhaupt nicht lärmempfindlich. Das finde ich sehr schön.
Es gibt ja einige, die entweder überhaupt nicht mit Musik schreiben können, andere, die Musik brauchen. Also ich bin auch jemand, der gerne mit Musik schreibt. Ist das für dich total egal oder sagst du schon, ach, Musik ist nett oder nee, lieber nicht?
Ich habe tatsächlich ganz gerne Musik laufen, weil das mich in eine Stimmung bringt. Also ich hasse nicht alles, was mit Geräuschen zu tun hat. Ich finde es, aber wenn ich irgendwie so ein bisschen ein bestimmtes Gefühl rüberbringen möchte, dann höre ich auch bestimmte Musik. Es gibt auch Musik, die ich finde, die hilft mir ein bisschen besser beim Konzentrieren. Und deswegen ist die Musik durchaus auch, also ich habe es gerne an beim Schreiben. Aber ich merke auch manchmal zum Beispiel nicht, wenn YouTube auf Anhalten geht und ich nicht weiterklicke, bin ich manchmal so, hä? Warum läuft jetzt keine Musik mehr? Brauche ich dann schon eine ganze Weile? Manchmal fällt es mir auch erst auf, wenn ich in dieses Tab wechsle, weil ich irgendwie bessere Musik hören möchte. Und mir fällt halt nicht auf, dass ich gerade gar keine höre. Also es ist,
die Stille ist ja irgendwie nicht schön, nein.
Ja. Genau so. Ich möchte eine andere Stille haben, bitte. Ja, also es ist Musik finde ich schon eigentlich ganz nett. Bin da aber auch nicht, bin da auch nicht so empfindlich. Also ich kann alles Mögliche hören und bild mir auch nichts auf meinen Musikgeschmack ein.
Was hörst du denn dann gerne?
Ich weiß nicht, meistens was YouTube mir vorschlägt. Zurzeit höre ich sehr viel Devin Townsend. Das ist ein bisschen, der macht, glaube ich, Progressive Metal. Das höre ich aber deshalb, weil meine Tochter da total drauf steht. Der hat nämlich so ein ganz abgefahrenes Musikvideo, was eigentlich bei Kindern zu totalen Reizüberflutungen führen sollte, aber sie liebt dieses Video. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie die Gelegenheit hat, auf YouTube zu sein, klickt sie dieses Video auch sofort an. Und es läuft deswegen sehr häufig bei uns, also es ist, aber es ist gute Musik, also es ist wohl auch anspruchsvoll, kann auch Musiker hören, also mein Mann ist Musiker unter anderem und ich höre aber, ach, zum Beispiel finde ich Annemarei Kantereit ganz cool, habe ich in Zeit lang sehr viel gehört, ganz früher habe ich viel Muse gehört, aber dann kam Stephanie Meyer und war so, ich mag Muse beim Schreiben, jetzt kann ich nicht mehr Muse hören beim Schreiben. das ist eigentlich schade, das habe ich ganz gerne gemacht. Aber ich bin eher so Rock unterwegs. Ich war früher auch, habe ich viel Metal gehört. Ich habe eine Zeit lang auch eine Reggae-Phase gehabt und Hip-Hop. Ich glaube, bis auf Schlager habe ich so ziemlich alles gehört. Ich hatte halt auch mal eine klassische Phase, aber die hielt nicht ganz so lange. aber ich bin da Also beim Zeichnen zum Beispiel möchte ich nichts, was langsam ist. Und ich mag auch Frauengesang häufig nicht so. Deswegen, also langsame Frauengesang, das ist nicht so meins. Aber sonst höre ich sehr viel.
Ja, dann kommen wir von der Musik zu deinem dritten Fakt.
Ich habe mit dem Schreiben begonnen, wegen meiner Legasthenie. Also ich habe, bei mir hat man in der 5. Klasse Legasthenie festgestellt, bin ich zu einer Psychologin gegangen und die hat das dann getestet. Und dann war es so, okay, es ist ein bisschen doof, Legasthenie zu haben, ob man da nicht was machen kann. Lustigerweise haben viele Leute, die nur in Bilder denken, häufiger Legasthenie als Leute, die mit Worten denken können. Und das Tipp habe ich dann bekommen, ja, du musst viel lesen. Und ich so, ja, aber ich lese viel. Ich habe als Kind wirklich jeden Tag gelesen, mehrere Stunden. Das war mein Hobby. Und war es so, ich hätte nicht noch mehr lesen können. So, ja, vielleicht musst du dann ein bisschen schreiben, damit du das dann irgendwie mehr lernst. Und ich dachte mir, ja, okay. Ich meine, Geschichten erzählen habe ich ja schon als Kind ganz gerne gemacht. Und deswegen habe ich dann mit dem Schreiben begonnen. Und seitdem merken mir meine Legasthenie in der Regel kaum noch an. Also vorlesen kann ich nicht ganz so toll. Ich kann kein Korrekturleser werden. Also ich sehe Fehler nicht. Also wenn ein Wort richtig aussieht, weißt du, funktioniert das mit meinem Kopf, es muss richtig aussehen, dann ist für mich das Wort richtig, also dann ist es halt richtig. Und leider können halt auch Wörter richtig aussehen, die einfach falsch sind. Also würde ich zum Beispiel schreiben, er klopfte ihm auf die Schulter. Und dann wird aber aus dem Schulter ein Schuldner. Und Schuldner ist das Wort richtig geschrieben. Es ist zwar nicht das richtige Wort, aber es ist halt richtig geschrieben. Und ich weiß aber auch nicht, wenn jemand zum Beispiel sagt, es wird gesprochen, das schreibt man, wie man es spricht, dann gucke ich auch immer an, so, hä? Keine Ahnung, wenn ich wüsste, wie man es schreibt und wie man es spricht, dann müsste ich nicht fragen. Also, es ist stellenweise ein bisschen skurril mit der Legasthenie, aber kommt man als Autorin auch gut zurecht. Und deswegen gehe ich da auch sehr offen damit um, weil ich dachte früher, ich kann nicht schreiben wegen meiner Legasthenie. Dass ich gar nichts machen kann mit Worten, weil meine Rechtschreibung nie gut genug dafür sein wird. Jetzt, wo sie besser geworden ist. Und ich merke die Defizite immer wieder mal. Meine Postings haben Fehler drin. Und dann gibt es so in Social Media oft sowas wie so: Ja, ein Autor, der Fehler in seinen Kommentaren hat, wo die Postings nicht alle korrekt sind, der kann ja gar keine guten Bücher schreiben. Und dann bist du manchmal da und musst ein bisschen schlucken, weil du weißt: Okay, ja, ich habe Fehler in meinen Postings, in meinen Kommentaren. Und ich sehe die auch. Manchmal seht ihr halt auch einfach nicht. Und ich habe auch Fehler in meinen Büchern, deswegen habe ich auch ein Korrektorat. Und das nagt aber an einem. Und es hat mir tatsächlich am Anfang durchaus Selbstbewusstsein genommen, dass ich auch als Autorin gut sein könnte, weil ich davon ausgegangen bin, mit Legasthenie geht das nicht. Und deswegen will ich auch ein bisschen Mut machen, dass das nicht kein Todesurteil ist. Und ich mittlerweile recht viele Autoren kenne, die tatsächlich auch Legasthenie haben und sehr gut damit klarkommen.
Ja, ich finde es toll, dass du dich da nicht hast unterkriegen lassen. Ich sag mal, also ich finde, Deutsch ist eine schwere Sprache. Also selbst ich, die jetzt nicht Legasthenie hat oder so, also eigentlich eine beste Voraussetzung wahrscheinlich mitbringt, sitze da und denke mir so, oh Gott, so, Komma, weiß ich nicht was. Wie schreibt man das jetzt? Es gibt ja Gott sei Dank Google, was einem da hilft, aber ich zeige auch immer noch meine Postings, gerade wenn ich die für die Arbeit mache. Hier, Kollegin, du kennst dich aus, schau noch mal drüber. Und ich meine, Social Media ist ja eigentlich auch nichts, was dauerhaft ist. Von daher sollte man da eigentlich schon ein paar Fehler verzeihen. Aber für viele ist das ja der Weltuntergang, wenn dann ein
Ja.
Komma fehlt. Oder ja, obwohl ich manchmal auch denke, so als wie. aber es ist dann halt so, ich meine mal, Autokorrektur, schnell geschrieben, weiß ich nicht was. Ja, es ist dann halt so. Also ich glaube, manche nehmen sich dann doch ein bisschen zu ernst. Deshalb schön, dass du dich da nicht hast unterkriegen lassen. Ich kann mir vorstellen, ja, wie du schon sagtest, ne, das kann da ganz schön auch wehtun und einen zurückwerfen, dass man da ja eher erstmal an sich denkt und sich nicht davon irgendwie beeinflussen lässt.
Ja, es ist sicher auch einfach eine Typsache, aber ich kann da mittlerweile, komme ich damit klar, und ich weiß auch, dass die Leser mich jetzt für andere Dinge lesen als für meine total tolle Sprache. Also, ich meine, es gibt ja ganz viele Autoren, die sich unglaublich viel auf ihren Stil einbilden. Es gibt auch welche, die haben tatsächlich auch einen Stil und der ist mir auch sehr schön. Aber ich gehöre nicht zu denen. Ich mache solides Handwerk, finde ich. Meine Texte kann man lesen. Die Charaktere kommen, glaube ich, ganz authentisch rüber. Aber ich bin jetzt nicht so die wortgewaltige Autorin, die alle von den vom Hocker reißt, wie wortgewandt sie ist. Oder wie, also, damit komme ich klar. Das brauchen meine Geschichten aber auch in dem Fall nicht, weil die werden nicht durch schöne Sprache getragen, sondern eben durch die Handlung und deswegen habe ich da so ein bisschen meinen Frieden mitgefunden.
Ja, dann kommen wir zu Fakt 4.
Genau, der vierte Fakt. Ich habe mit 18 2 Jahre in Barcelona gelebt, um dort auf eine Comiczeichnerschule zu gehen. Und nein, ich kann kein Spanisch mehr. Ich möchte das betonen, weil die Frage kommt sehr häufig und damit würde ich mich nur blamieren.
Warum gerade die Comicschule in Barcelona?
Es gab europaweit keine einzige Comic-Schule außer die. Also
Ach
Comic
so.
zeichnen. Ich meine, als ich 18 war, wie lange ist das her? Ich bin jetzt 33, auch in schlechten Mathe. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und da war das damals die einzige Comic-Schule, die es überhaupt gab in Europa. Und ich bin jemand, wenn ich mir was vornehme, dann kann ich sehr stur sein und setze es dann halt auch durch. Auch wenn das irgendwie heißt, ich lerne eine Fremdsprache und ziehe mit 18 in ein fremdes Land, in dem ich davor noch nie gewesen bin. Ich war in Frankreich, aber nicht in Spanien, weil ich finde, für seine Träume muss man kämpfen. Traurigerweise mache ich mit Comics nichts mehr, was aber nichts mit der Comiczeichnerschule zu tun hatte, sondern weil ich festgestellt habe, dass ich mit Schreiben mehr oder besser transportieren kann, was ich haben möchte, als über Comics. Und das ist ein sehr anspruchsvolles Medium. Also man muss auch eingestehen, was man kann. Aber damals war es für mich die richtige Entscheidung. Und ich habe es auch nicht bereut, dahin gegangen zu sein. So ist es nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der begnadete Comiczeichner dadurch geworden. Ja, aber war trotzdem eine interessante Zeit.
Das kann ich mir vorstellen. Also dann wird es ja auch eine sehr internationale Schule gewesen sein, wenn das die einzige ist, gehe ich mal davon aus.
Nein, also wir hatten, glaube noch einen Franzosen und der hat sich über mich lustig gemacht, dass ich noch kein Spanisch kann. Dachte ich mir so, ja, okay, weiß nicht, Französisch und Spanisch ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen näher dran. Vor allem in Barcelona sprechen sie auch noch Katalan. Und Katalan klingt ein bisschen wie eine Mischung zwischen Französisch und Spanisch, keine Ahnung. Aber wir hatten einen französischen Mitschüler, der war aber auch, glaube ich, einige Jahre älter als ich. Und die anderen alles waren Spanier und ein ganz lustiger Haufen. Ich glaube, eine hat mir erzählt, so, das hat sie mir auf, ich glaube, hat sie mir auf Englisch, glaube ich, gesagt. Sie meint, sie hatte 3 Jahre Deutsch. Und so, ah, okay. Und sie so, ja, sie kann Hallo sagen. Und das war eigentlich ganz süß. Also generell waren die sehr offen und ich hatte dann auch eine, mit der habe ich mich dann halt großteils auf Englisch unterhalten. Deswegen, wie gesagt, ich kann kein Spanisch oder nicht mehr. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, weil es für mich auch eine Zeit war ohne Sprache. Also ich hab Spanisch verstanden, aber habe mich es nicht getraut zu sprechen. Das ist ein sehr deutsches Problem, wenn man es nicht perfekt kann, wenn man es nicht machen. Ich ärgere mich so im Nachhinein, dass ich mich da zu wenig getraut habe, aber gut, war halt so. Und ich habe dann aber auch gemerkt, wie wenig man auch wie wenig Sprache man auch auskommt. Ich habe tatsächlich inspiriert davon auch ein Manuskript geschrieben, das Hintergrundrauschen heißt. Das wird auch irgendwann mal noch veröffentlicht. Also die Rohfassung gibt es. Und war auf jeden Fall sehr faszinierend für mich, weil ich da auch viel über mich gelernt habe, noch was ich leisten kann, was ich machen kann. Und auch was ich nicht kann. Also ich bin kein Sprachtalent. Ich werde das, ja, es ist okay. Aber ich komme dafür sehr gut alleine zurecht und ich brauche nicht zwangsläufig andere Leute, die mich unterstützen, sondern kann mich sehr gut durch Sachen durchbeißen, wenn ich möchte.
Ja, ich denke mir so, mit 18 hätte ich mich nie getraut, schon mal in ein anderes Land, dann noch eine Sprache, die ich nicht verstehe. Hut ab, also. Okay, dann kommen wir zu Fakt 5.
Das ist eher lustig. Ich bin ein Naturtalent im Häkeln und im Schnorren. Also beides habe ich mir nicht ausgesucht, aber beides kann ich wohl überraschenderweise sehr gut. Also beim Schnorren ist es mir, es ist jetzt als Erwachsene klappt es nicht mehr so gut oder ich lege es nicht mehr so drauf an. Aber als Jugendliche ist es mir sehr häufig passiert, dass Leute hergekommen sind und mir einfach Geld gegeben haben oder Essen. Ich war da in der Stadt unterwegs und dann sah es so aus, oh, du siehst sympathisch aus, dir gebe ich 5 Euro für ein Bier. Und es ist so, okay, cool, 5 Euro für ein Bier. Und ich habe keine Ahnung, also es war, meine Freundinnen haben sich immer so drüber lustig gemacht. Die haben gemeint so, Mo, du hast total das Schnorrergehen. Und ich so, ich habe die Leute ja nicht mehr angesprochen, sondern die sahen mich und wollten mir Geld geben. Und ich sah jetzt nicht verhungert aus oder arm, also so ist es nicht. Aber ja, ich habe halt, ich sehe halt einfach alternativ aus. Also ich habe mit 18 hatte ich dann Piercings, aber das mit dem, wo ich Sachen dann geschenkt bekommen habe, das war dann schon deutlich früher. Und ich glaube, ich hatte einfach diese alternativen Vibes, wo dann Leute irgendwie drauf aufmerksam geworden sind oder so. Ich weiß nicht genau. Hat aber immer zu viel Belustigung gesorgt in meinem Freundeskreis.
Das kann ich mir vorstellen, also.
Ja, es ist, ich meine, ich merke es auf Messen manchmal ein bisschen, weil ich werde dann ganz häufig gefragt, so Mo, warum sind an deinem Stand immer so viele Leute? Und ich nur so, ja, keine Ahnung, ich stelle mich da halt hin und rede mit denen. Und ich glaube, da kommt mein Schnorrergehen noch ein bisschen durch.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich von dem, dass es bei mir auch gewirkt hat.
Ja, da hat es gar keine Chance, das wurde mir in die Wiege gelegt.
Richtig. Aber ist ja an sich, also auf Messen dann ja eigentlich sehr praktisch, wenn du es dann noch schaffst, im Gespräch so deine Sachen zu verkaufen, ist es ja eigentlich, kannst du dich nicht beschweren, ne?
Tue ich auch nicht. Also, aber ich meine, ich bin da auch ehrlich. Ich meine, ich glaube, das schätzen die Leute, dass ich da den ehrlichen Austausch schätze und mir es nicht darum geht, möglichst Leuten was aufzuschwatzen, sondern sage, hey, Dialog ist auch schön und ich glaube, das hilft.
Und
Ja.
da du ja gerne häkelst, hast du dann wahrscheinlich auch das Buch dazu geschrieben.
Ja. Also ich habe irgendwann mal einen süßen Hamster gesehen, gehäkelten. Und dann war so, oh, das möchte ich auch können. Ich habe bis heute keinen Hamster gehäkelt, aber ich habe eine Anleitung gefunden auf Japanisch und dachte ich mir so, ha, okay, das zeigen da auch nur, welche Maschen irgendwie wie aussehen müssen. Ich habe dann so ein bisschen rumgeraten, habe festgestellt, hey, es ist ja gar nicht so schwierig, da eine Form hinzukriegen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann häkle ich halt. Und meine Freundin, oh, du kannst häkeln, machst du mir ein Kaninchen? So, ja, für 5 Euro schon, da kommt es wieder das mit dem Geld. Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist offensichtlich gut genug, dass Leute mir Geld dafür geben wollen. Und dann habe ich einfach mehr gehäkelt. Und zwar in der Regel immer auf Auftrag oder manchmal habe ich was vorbereitet für Messen. Und ich habe halt festgestellt, ich kann alles häkeln, was ich möchte. Also ich brauche keine Anleitung dafür. Ich habe jetzt einmal diese japanische Anleitung gehabt, wo ich wusste, okay, so häkelt man einen Kreis. Und wenn man abnimmt, wenn die Maschenzahl abnimmt, dann hat es die Form, wenn es zunimmt, hat es die Form. Und man kann dann halt, ich setze mich dann halt, weiß dann halt, wie es aussehen soll, und dann setze ich mal halt hin und häkelt es halt runter. Und ich kenne einige Leute, die häkeln, aber ganz viele können es halt nur mit Anleitung. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich mache mein Häkelbuch mit coolen Meerestieren, weil ich es einfach kann und ich das wissen will, halt Leuten auch erklären möchte, wie man besser häkelt, weil ich das auch sehr häufig gefragt wurde. Ich habe auch eine Zeit lang Häkelkurse gegeben, wo ich dann sehr fasziniert war, was man alles falsch machen kann beim Häkeln. Also so, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das überhaupt so zu machen und dass es eine Schwierigkeit sein kann. Also es gibt dann halt schon auch ein bisschen so Häkel-Legastheniker. Aber auch die haben es dann geschafft, mit meiner Hilfe zumindest eine Krake zu häkeln. Ist auch das in meinem Häkelbuch das erste Tier, das man häkeln lernt, weil damit kann man dann bei alle wichtigen Grundlagen, um so ein Amigurumi heißen die, um so ein Amigurumi zu häkeln. Und ja, aber es ist auch so ein Talent, von dem man nicht viel hat, weil Häkeln dauert lange, es ist den Leuten aber auch nicht so viel wert. Und ich kann es halt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich was damit machen würde, also nicht mehr. Ich habe früher wirklich viele Aufträge auch dafür bekommen und jetzt kann ich die halt nicht mehr annehmen, weil das viel zu zeitintensiv ist. Und ja.
Genau, ich wollte gerade fragen, ob du noch Aufträge annimmst, aber dann eher nicht.
Also in seltenen Ausnahmen, wenn es keine Deadline gibt. Aber ich hatte auch schon so Häkelfiguren, an denen saß ich, keine Ahnung, so 16 bis 20 Stunden. Das klingt jetzt vielleicht nicht so lang, wenn man überlegt, wie lange man für eine Decke häkelt, aber die sind halt sehr komplex, da muss man sehr konzentriert arbeiten. Und vor allem hat man halt viele Nadeln, weil ich nähe die Sachen auch zusammen. Und es ist halt mit Kleinkind, da bräuchte ich halt so 20 Stunden Ruhe quasi. Und das ist nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Aber kommt auch manchmal auf die Aufträge an. Also für Freunde mache ich manchmal noch Ausnahmen, aber ja.
Also ich habe einmal während meiner Ausbildung mal mit einer Kollegin versucht anzufangen zu häkeln. Also ich war stolz auf meinen Ball. Dann hatte ich jetzt noch mal eine Anleitung gesehen, die ich nachmachen wollte. Ich war dann froh, als ich diesen Kreis hatte, um dann anfangen zu können. Also ja, ich habe dafür kein Talent. Also es ist so, also ich habe auch mal versucht zu stricken, aber so diese Nadeln halten, ich verkrampfe dann einfach. Also meine Finger sitzen da nicht locker. So manche machen das ja, die gucken irgendwo in der Gegend rum. Und
Ja.
machen das so automatisch, ich mir so, ja, ich gucke da, okay, noch eine Masche, noch eine Masche, noch eine Masche, ja.
Also ich muss beim Häkeln auch hingucken und stricken kann ich auch nicht. Also da habe ich kein Naturtalent im Stricken. Aber beim Häkeln ist es so, das ist sehr hohe Konzentration für mich, wenn ich so ein Amigurumi häkle, weil ich da mitzählen muss, wie viel ich zugenommen habe oder abgenommen habe, welche Masche ich ausgelassen habe, um die bestimmte Form zu bekommen. Und das ist relativ konzentriertes Arbeiten. Und ja, also ich kann da auch nicht nebenher noch groß was machen, außer irgendwas hören. Aber das merke ich dann halt auch nur am Rande.
Ja, dann kommen wir zu deinem sechsten Fakt.
Warte, ich wollte noch schnell einwerfen, dass ich auch häkeln und stricken kann.
Sehr schön.
Ja.
Beides sogar? Wow.
Ja, kennt ihr Studio Ghibli?
Ja.
Natürlich.
Mein Nachbar Totoro?
Ja.
Oh.
Die beiden kleinen Häschen, die habe ich mal in mehrfacher Ausführung gemacht, den weißen und den blauen für meinen Bruder und für Freunde.
Cool.
Wow, cool.
Ich habe mal diesen großen grauen als Ohrring gehäkelt und ich glaube noch die kleinen weißen als zweiten Ohrring. Ich habe eine Zeit lang Schmuck gehäkelt auch. Ich kann nämlich sehr, sehr klein häkeln. Und ja, es ist cool. Also, was ich zum Beispiel nie angenommen habe, war irgendwelche Anfragen für Pokémon, weil die kriegt man so häufig. Und ich habe gesagt so, hey Leute, also ich mache schon gern auch mal so Art Fan-Stofftiere, aber Pokémon, da gibt es schon so viel. Da könnte jemand anders fragen. Aber die von Ghibli fand ich, das war tatsächlich etwas, was ich auch machen wollte, weil das schon sehr süß ist.
Dann kommen wir jetzt zu deinem Fakt 6.
Ich bin mal allein im Dunkeln mit der U-Bahn durch Compton in LA gefahren. Da bin ich gerade vom Flughafen gekommen, war schon abends, ich hatte meinen Koffer dabei und ich hatte die irrwitzige Idee, dass ich die öffentlichen Verkehrsmittel in LA nutzen möchte. Und das war ein bisschen. Ich weiß nicht, gewagt ist vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen gemein ausgedrückt, aber öffentliche Verkehrsmittel werden selten von Leuten genutzt, die sich einen Flug leisten können, um es mal nett auszudrücken.
In LA.
In LA, ja. Also in LA ist eine totale Autostadt und tatsächlich können, also ich wäre manchmal die einzige weiße Frau in dem Bus oder in der U-Bahn. Und das war für mich dann manchmal ein bisschen überraschend, weil ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin da halt so ein, ich mache das halt und mir wird schon nichts passieren. Tatsächlich, wo ich durch Compton gefahren bin, ist jemand eingestiegen. Und das war halt wirklich meine erste Stunde oder meine dritte Stunde in LA. Und dann dachte ich mir so, hui, der ist ja ganz schön schwarz. Das klingt jetzt voll gemein, aber es war einfach so, es ist ein dunkles Schwarz, habe ich noch nie bei jemandem gesehen. Und dann habe ich ein bisschen genauer hingeguckt. Und er hatte eine schwarze Skimaske auf. Das war so, oh mein Gott, der hat eine schwarze Skimaske auf. Und ich war, ich glaube, in dem Abteil waren noch drei weitere Leute außer mir. Ich dachte mir, oh shit. Und ich, dann sehe ich halt auch so, okay, fuck, ich bin in Compton. Und Compton ist halt eins von diesen richtig krassen Vierteln in L.A. mit viel Kriminalität und alles. Und meine U-Bahn fuhr da halt durch. Ich konnte halt keine andere Route nehmen. Und ich habe das nicht bedacht, dass es da halt lang fuhr. Ich habe schon über 2 Stunden gebraucht, um überhaupt zu dieser U-Bahn-Station zu kommen. Weil wenn man am Flughafen fragt, ja, ich würde gerne die Metro nehmen, gucken sie sich an, als würde man fragen, wo ist der Osterhase? Das ist so, wie Metro? So, ja, ich würde gerne mit der Metro fahren. Das ist so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da hat mir tatsächlich auch eine Schwarze gezeigt, wo es zum Bus geht, der zum Metro führt. Und ich war da total fasziniert, weil für uns in Deutschland ist es ja ganz üblich, dass man diese öffentlichen Verkehrsmittel, dass man da viele Schichten auch trifft. Und tatsächlich in L.A. hatte ich das Gefühl, dass man primär eher arme Leute eben in der Metro trifft oder halt in öffentlichen Verkehrsmitteln trifft. Zum Beispiel hat mir auch mal ein Typ gesagt, wenn ich auf den Bus gewartet habe, so, ey, wenn du zu diesem Waffelladen gehst, ja, da gibt's zu deinem Geburtstag kriegst du umsonst Waffeln. Also so viel du willst, musst nur sagen, du hast Geburtstag und dann geben sie dir Waffeln. Und ich so, danke, das ist ein sehr netter Tipp. Also keine Ahnung, das war auch das Einzige, was ich mir erzählen wollte. So, hier kriegst du kostenlose Waffeln. Und war ein super spannendes Erlebnis für mich. Ich habe auch in einem Hostel übernachtet, wo die Leute drin gewohnt haben. Also die konnten sich einfach die Miete nicht leisten und die haben dann halt stattdessen in diesem Hostel gewohnt. Und also nicht alle, aber es waren so ein paar, die waren halt schon für ein paar Wochen da. Unter anderem die Stella, eine angehende, aufstrebende Schauspielerin, Mitte 30, die sicher eine große Karriere vor sich hat, immer noch. Also keine Ahnung, solche Leute trifft man halt auch.
Ja. Wow, nach so einer Reise hast du auf jeden Fall viel zu erzählen. Was hat der Mann mit der Skimaske gemacht?
Er ist eingestiegen und hat sich mit ein paar Kumpels unterhalten. Und ich habe meinen Koffer zu mir hergezogen, so ganz typische weiße, verängstigte Frau. Und dann ist er 2 Stationen später wieder ausgestiegen. Er hat mich nicht beraubt und auch niemanden sonst. Aber es ist
niemanden sonst in dieser Metro.
Niemand sonst in dieser Metro, ja. Also er hat aber auch die Skimaske nicht abgesetzt währenddessen. Vielleicht braucht man die auch in L.A. mitten in der Nacht. Was war das? März, April, irgendwie sowas? Vielleicht ist da ein bisschen frischer, als man denkt.
Ja, wer weiß.
Ja. ich war auf jeden Fall ein bisschen schockiert. Aber ja. Aber ist nichts passiert, offensichtlich. Also
ich wollte gerade sagen, du hast überlebt.
Ja, auch. Sie war auch abends häufiger unterwegs und eben auch allein, weil mein Mann erst 2 Wochen später nachgekommen ist. Du warst so lange auf einer Mathe-Konferenz in Phoenix. Und wir haben uns dann ein bisschen später erst getroffen, also eben 2 Wochen später getroffen, um dann noch zusammen durch Amerika zu reisen. Und bei ihm wurde der Flug gezahlt, weil er eben auf dieser Mathe-Konferenz war. Und da dachten wir, so günstig kommen wir nicht nochmal nach Amerika zu zweit, also nutzen wir mal die Gelegenheit. Und es war schon ziemlich cool, weil man kennt natürlich auch viel aus Filmen. Und es ist auch gar nicht, es ist vieles kennt man, aber es ist dann doch wieder ein bisschen anders. Also zum Beispiel sind viele Sachen in Amerika viel kleiner, als ich dachte, aber weiter. Also es ist klein und weit. Also so die Städte, wir waren auch in Las Vegas und ich dachte, Las Vegas ist voll die riesige Stadt, aber der Strip, den man immer in Filmen sieht, den kannst du in 10 Minuten oder 15 Minuten zu Fuß ablaufen. Das sind wie 15 Minuten zu Fuß. In Filmen fahren sie doch immer gefühlt stundenlang diese Lichter entlang. Aber nee, es sind einfach 15 Minuten zu Fuß. So, what the fuck? Also da habe ich, man kriegt da ein bisschen ein besseres Gefühl dafür, für diese Stadt und auch diese Menschen dort. Und ja, fand ich total interessant.
Ja, dann sind wir auch schon beim vorletzten Fakt.
Genau, der 7. Fakt. Ich habe meinen Mann in der Schule kennengelernt und wir sind seitdem eigentlich ein Paar. Also so ein bisschen danach, aber wir kennen uns seit der Schulzeit. Und das ist jetzt auch schon, auch schon einige Jahre her. Das Mühe ist schlecht in Mathe. Ich glaube, wir hatten vor kurzem unser 14-Jähriges als Paar und kennen uns, glaube ich, jetzt 16 Jahre. Und ja, dachte mir, wow. Das ist ein ganz netter Fakt, weil es gibt ja häufig dieses so das Klischee, dass die eine Jugendliebe nicht halten kann oder unrealistisch ist. Und ich finde das manchmal ein bisschen schade, weil das nicht meine Erfahrung ist. Und ja, und ich muss auch sagen, bei meinem Schreiben beeinflusst, ich schreibe auch gerne mal über Herzschmerzen dergleichen. Und lustigerweise ist das nichts, was ich aus meiner eigenen Erfahrung ziehe, aus meiner Beziehung, sondern eher aus sowas wie Freundschaften, die nicht funktioniert haben oder sowas. Und für mich ist es aber auch total spannend, durch meine Geschichten mal so andere Beziehungen zu erleben, weil ich keine Ahnung, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie das war, mal Single zu sein, weil ich halt schon über die Hälfte, nee, nicht die Hälfte, sogar die Hälfte meines Lebens mittlerweile vergeben bin. Und das ist ja auch schon ein Weilchen. Und ja.
Wow. Ja, das ist, und wie wir ja so als aus den Gesprächen herausgehört habt, ihr seid ja immer noch glücklich zusammen. Also es ist,
Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es durch die Jahre nur besser geworden ist. Ich hatte immer eine Zeit lang eine Sorge, weil ich sehr viel immer so von Medien suggeriert bekommen habe, dass eine Ehe nicht hält und dass man sich irgendwann mal auseinanderlebt und nichts mehr zu sagen hat. Und dann dachte ich mir so, wie kann ich eigentlich so naiv sein und zu denken, hey, ich kann den jetzt einfach heiraten. Wir haben auch, waren auch 8 Jahre lang ein Paar, bevor wir geheiratet haben. Und da war ich mir so, ja, okay, wie naiv ist das von mir, das zu glauben? Da war aber in unserer Beziehung alles in Ordnung. Aber ich finde, es wird so viel suggeriert, dass eine Beziehung halt auch irgendwann mal endet, dass man das auch nach 10 oder 15 Jahren, dass man fast denkt, das muss ja irgendwann mal so kommen. Und es ist aber nicht meine Erfahrung. Also bei uns ist tatsächlich mit jedem Jahr, fand ich, besser geworden. Die Anfänge waren sehr holprig, weil ich meine, ich habe mit 18 bin ich nach Barcelona gegangen und das ist ein bisschen später sind wir dann zusammengekommen. Ich habe in der 11. Klasse, habe ich in seine Klasse gewechselt, habe die Schule gewechselt, da war ich die Neue und er war in meiner Klasse und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben uns darüber auch angefreundet und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt nach Barcelona. Da war ich 2 Jahre weg und wir sind am Ende von meiner Barcelona-Zeit, sind wir dann zusammengekommen und sind seitdem ein Paar. Und das war sehr holprig, weil es mir da psychisch auch nicht so gut ging und das natürlich sehr anspruchsvoll ist, auch für jemanden in seinem Alter. Ich meine, er ist ein halbes Jahr jünger wie ich und da muss man, glaube ich, sehr viel, also das bringt er auch mit, er ist ein sehr ruhiger, charakterstarker Mensch, der mich gut ausgleichen kann, weil ich bin sehr impulsiv und manchmal bin ich sehr anstrengend und schwierig und das geht mit ihm halt sehr gut. Und wir haben trotzdem unsere Zeit gebraucht, um uns da reinzufinden. Also die ersten 2 Jahre waren für uns beide nicht einfach, aber wir wussten, okay, das lohnt sich schon, aneinander festzuhalten, sozusagen. Und mittlerweile ist das überhaupt, ich glaube, es gibt noch ein Zitat von mir, was ich über ihn gesagt habe, sage ich, mit dir zusammen sein ist nicht anstrengend. Und tatsächlich ist er einer der wenigen Menschen, die ich immer ertragen kann. Also egal, wie es mir geht, der kann immer in meiner Nähe sein. Und das ist, glaube ich, außer meine Tochter gibt es sonst niemanden, wo es wieder genauso geht. Und ja, das ist so, ich bin auch immer noch manchmal gefühlt so verliebt wie am Anfang oder verliebter. Das klingt total kitschig, ja. Also mir tut es manchmal ein bisschen leid, wenn ich so in Schwärmen gerate. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie glücklich es auch ein Mensch einen machen kann, ohne dass er jetzt wahnsinnig viel machen muss dafür, sondern es ist einfach so ein, man schätzt sich, man redet miteinander, man lacht und man verbringt halt gerne Zeit miteinander und oder man gibt sich aber auch Freiräume, also zum Beispiel war ich schon ein paar Mal ohne ihn im Urlaub und er war ohne mich auf einem Festival und es war nicht irgendwie, oh, warum verbringst du nicht Zeit mit mir, sondern es war so, ja, ich kann mir halt gerade nicht, ich habe andere Verpflichtungen, mach du ruhig. Und dass man halt irgendwie sein eigenes Leben hat und trotzdem gerne teilt miteinander. Und ja, ich finde, das ist Also mich macht das sehr glücklich. Deswegen schreibe ich, glaube ich, auch so gerne über Beziehungen, weil für mich das ist sehr wichtig auch in der Le im Leben ist. Wobei ich nicht finde, dass jeder in der Beziehung glücklich wird. Das muss auch nicht jeder in der Beziehung haben. Ich finde, da soll es nicht rüberkommen. Aber ich weiß, dass es mich sehr glücklich macht und ich sehr froh bin, diesen Menschen in meinem Leben zu haben, der es wahnsinnig bereichert und schön macht und ja, mir auch immer wieder neue Denkanstöße gibt und mich einfach so nimmt, wie ich bin. Also ich habe meine Freiräume, ich darf meinen Sturkopf haben, weiß aber auch, wenn ich irgendwie Bullshit labere, dann sagt mir das halt auch dementsprechend. Das ist dann so, das ist schon schön. Also ich bin sehr glücklich.
Ja, das hört man.
Ja. Ja. Wie gesagt, ich komme noch all den Jahren immer noch ins Schwärmen.
Ist doch schön. Ja, dann kommen wir nach dieser schönen Liebeserklärung, wie man es ja Schwärmerei, zu deinem letzten Fakt.
Ja, der ist ganz banal. Ich bin ein Hundemensch. Also ich liebe Hunde und ich habe seit ich 4 bin, habe ich eigentlich immer Hunde in meinem Leben. Und ich kann mir auch ein Leben ohne Hund gar nicht so richtig vorstellen, will es eigentlich auch gar nicht. Und ich habe jetzt letztes Jahr ist meine Zoe leider gestorben. Die habe ich seit ich 18 bin. Die hatte ich also auch schon in Barcelona. Und wir waren wirklich, die hat 14 Jahre lang gelebt und in diesen 14 Jahren war sie waren eigentlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche immer zusammen und ist eine sehr treue Begleiterin und hat sehr viel in meinem Leben miterlebt. Und ja, also für mich sind Hunde einfach was ganz, ganz Besonderes und ich liebe Hunde. Und ja, ich finde, es ist für mich ein wichtiger Fakt. Also ich mag auch Katzen. Katzen sind schon voll okay. Also ich hatte auch schon Katzen, aber wir haben jetzt die Ola. Die ist, habe ich vorher mal kurz rausgeworfen, weil sie den Nachbar angebellt hat. Aber die Ola, die ist jetzt 8 Monate alt und ein ganz anderer Hund wie die Zoe, also meine erste. Und ich merke jedes Mal, dass es mich auch als Mensch sehr verändert, so ein Haustier zu haben, weil ein Hund, der ist ein Spiegel von einem selbst. Und anders kann man das gar nicht formulieren. Natürlich hat ein Hund einen eigenen Charakter, aber der wird natürlich auch bestärkt, je nachdem, wie man sich verhält. Und wenn ich merke, ich zeige eine Unsicherheit oder Angst, dann spiegelt sich das tatsächlich auch in einem Hund so deutlich wider wie bei keinem anderen Haustier, wie ich es kenne. Also ich liebe Tiere allgemein. Ich hatte schon alles Mögliche an Haustieren, aber Hunde sind für mich so absolut ungeschlagen. Vielleicht wären Pferde noch was, aber vor Pferden habe ich Angst, die sind sehr groß. Aber ich glaube, Pferde spiegeln das ähnlich gut. Aber für mich sind es halt Hunde. Und ja, deswegen, ich dachte mir, das ist noch ein netter Fakt über mich, dass mir Hunde sehr wichtig sind und ich immer Hunde habe und immer Hunde haben werde. Und mein Mann mag lustigerweise keine Hunde. Ich habe ihm aber, als ich ihn geheiratet habe, ich ihm gesagt, so du, wenn wir heiraten, du wirst wissen, ich habe immer einen Hund. Und ich so, ja, das ist ja dein Problem. Also Imogen, also meine Tochter, die mag den Hund auch sehr gerne. Das heißt, es ist mein Hund und der Hund von meiner Tochter, aber nicht der Hund von meinem Mann. Und das ist völlig in Ordnung.
Ja, ich bin dann tatsächlich eher so der Katzenmensch, aber ist ja schön, dass dein Mann dann sagt, ja, ne, dann kümmere dich darum, aber ist dann trotzdem akzeptiert. Also ich glaube, ich habe schon Ola, ne?
Hola, genau.
Ola ist ja noch relativ jung, ist ja wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er ja trotzdem irgendwie mitarbeiten muss, oder? Also oder kann er wirklich da so frei von der Erziehung sein? Ich habe davon keine Ahnung.
Chris ist tatsächlich auch eher ein Katzenmensch und Katzen lieben ihn. Und er mag Katzen auch sehr gerne. Aber bei Hunden kann man sich tatsächlich relativ gut rausnehmen, weil die Ola braucht einen Ansprechpartner, also einen, auf den sie sagen kann, okay, die ist für die Erziehung da, die gibt mir die Sicherheit, das ist den, auf den ich mich fokussiere, das bin in dem Fall ich. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn nicht zu viele mit reinfuschen, wenn man es nett ausdrückt. Also natürlich gibt es ein paar Regeln, die der Hund beachten muss. Und da schaut Chris mehr drauf, dass sie die einhält als ich. Er ist halt sehr streng, weil wenn der Hund es niedlich anguckt, das ist, ja, prallt an ihn ab. Und es kommt auch manchmal vor, dass er halt mit ihr rausgehen muss, wenn ich gerade nicht kann oder sowas. Aber die Hauptarbeit ist tatsächlich bei mir. Und das geht aber auch gut. Also kann ich gut mit meinem Kind kombinieren, weil wir sind eh viel draußen unterwegs und dann kommt halt der Hund mit. Und ich hätte es mir auch deutlich schwieriger vorgestellt, also generell, wie man Kind, Arbeit, Hund, Schreiben, alles unter einem Hut bringt, ist alles machbarer, als man sich erstmal vorstellt. Und ja, also es ist ganz in Ordnung, dass er sich bei der Erziehung raushält. Er ist nicht gemein zum Hund. Die meine ist, dass der Hund ihn sehr anhimmelt, weil er hat natürlich diese ruhige, souveräne Alpha-Ausstrahlung und die versucht sich immer bei ihm einzuschleimen und ist immer so, oh, ich bin besonders niedlich bei dir, und das funktioniert bei ihm halt nicht. Das heißt, es ist eigentlich immer ganz süß, dass die sich versuchen, also sie versucht sich sehr nett bei ihm einzuschleimen. Das war bei Zoe zum Beispiel nicht so, also meine Hündin davor, die mochten sich einfach nicht so. Weil Zoe war so eine richtige Prinzessin, die war gewohnt, dass jeder sie angehimmelt hat. Die ist so hingegangen, so, ich bin der tollste Hund der Welt. So war Zoe, die ist sehr selbstbewusst überall hingegangen. Und für Chris war sie natürlich nicht der tollste Hund der Welt. Die haben sich also nur toleriert. Aber es ging auch, weil, ich meine, wenn der Hund gut erzogen ist, dann ist der in der Regel auch nicht so penetrant. Also dann weiß der Hund, okay, da halte ich halt Abstand, bellen sollen sie ja sowieso nicht, stubenrein müssen sie sein. Und dann ist ein Hund eigentlich ein eher unauffälliges Haustier. Also das ist so, klingt ein bisschen überraschend, aber Hunde schlafen ähnlich viel wie Katzen. Und die brauchen halt ihre Bewegung im Spaziergang und die wollen halt ein bisschen Training mit dem Kopf. Aber dann schlafen die auch einfach sehr viel. Oder liegen halt wo rum und kauen auf ihrem Kauknochen rum oder sowas. Und das ist dann für meinen Mann okay. Einzige Voraussetzung für einen neuen Hund war allerdings, dass er nicht haart. Also die Zoe hat sehr, 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 sehr viel gehaart, also wirklich unglaublich viel. Und wir haben dann einen Hund gesucht, der nicht haart. Und die Ola haart nicht und deswegen ist der Hund jetzt schon deutlich besser als mein vorheriger Hund für meinen Mann. Also da bin ich auch einen Kompromiss eingegangen, habe gesagt, ja, okay, einen Hund will ich haben, aber meinetwegen suchen wir einen, der nicht haart. So funktioniert das halt.
Vielen Dank für diese wunderbaren Fakten, diese Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Mo. Woran schreibst du gerade? Was wird als nächstes veröffentlicht, wenn du da schon irgendwas hast? Oder was planst du?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe vor kurzem habe ich einen Heftroman zu Ende geschrieben. Also es ist aufgebaut wie ein Heftroman. Und da geht es um einen Milliardär und einen Restaurator. Vielleicht ist es auch nur ein Millionär, das habe ich noch nicht ganz festgelegt. Die Rohfassung steht trotzdem schon. Also es geht um einen reichen Typ und einen Restaurator. Und also wenn ich sinnvoll vorgehen würde, würde ich sagen, hey, ich überarbeite jetzt diese Geschichte und es wird meine nächste Veröffentlichung. Aber ich habe theoretisch auch noch ein paar andere Manuskripte, die überarbeitet werden müssten und dann könnte ich sie veröffentlichen. Ich habe mich jetzt noch nicht so ganz festgelegt, was ich jetzt wirklich machen möchte, weil ich das immer so eine... so ein Commitment für einige Monate sind und ich dann wirklich sagen muss, ich habe jetzt Bock, dieses Projekt so umzusetzen. Ich habe zum Beispiel auch noch mein Märchen, das ich noch illustrieren möchte. Auch da, vielleicht doch dieses Jahr mal. Und ich schreibe momentan in einer Steampunk-Kurzgeschichte, wo ich vielleicht eventuell in Art eine Reihe draus mache. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also bei mir ist es immer so, ich arbeite immer ganz viel. Am Ende veröffentliche ich aber immer nur irgendwie sehr wenig, weil ich für den Veröffentlichungsprozess auch schon durch die Illustration relativ lange brauche und ich gar nicht immer so die Zeit habe, alles zu veröffentlichen, was ich tatsächlich mache, was ein bisschen doof ist, aber wird vielleicht auch noch besser über die Jahre, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe.
Ja, dann bleiben wir weiterhin gespannt. Mo, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr
Das
gerne.
hat mir super Spaß gemacht. Also es war wirklich toll, auch dir zuzuhören, was du so erzählt hast.
Ich fand auch die Fragen sehr cool. Also,
Das freut mich.
ja, hat Spaß gemacht.
Ich schließe Sarah an. War auf jeden Fall schön. Auch sehr lustig.
Freut mich.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Wenn ihr mehr über Mo erfahren wollt, wissen wollt, in der Infobox unter unserer Folge verlinken wir euch die Webseite und auch die Social Media Kanäle von Mo. Könnt ihr sie also noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und ja, die nächste Folge wird sogar noch eine Lesung von Mo sein. Also, wenn ihr ja, ein paar Einblicke haben wollt in die Zähmung eines widerspenstigen Herzens und in hochgekrempelte Jeans, rate ich euch oder empfehle ich euch, die nächste Folge euch auch anzuhören. Da wird nämlich Mo aus diesen beiden Geschichten lesen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns das nächste Mal und tschüss!
Tschüss.
Tschüss.